NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Maximal Tempo 100 auf Autobahnen, auf allen Autobahnen landesweit, wohlgemerkt. Das soll in den Niederlanden sehr bald kommen. Dieses Tempolimit ist Teil des Klimapakets der niederländischen Regierung. Dazu haben wir gleich Einzelheiten. Wir informieren Sie über den geplanten Bau einer Fabrik des Autoherstellers Tesla in Berlin. Und außerdem geht es um härtere Strafen für Gaffer und um das Rekordhochwasser in Venedig. Als erstes aber zum AfD-Bundestagsabgeordneten Stefan Brandner. Der twittert so Sachen wie, ich zitiere mal, die Grünen sind wie Mücken oder Zecken. Sie sind halt da, aber sie braucht keiner. Solche und krassere Beiträge gehören üblicherweise zum Ton der AfD. Doch Brandner war bis heute Vorsitzender des Rechtsausschusses des Bundestags. Aber das ist er jetzt nicht mehr. Er wurde von den Vertretern aller anderen Parteien abgewählt. Wegen seines Verhaltens und wegen seiner Zitate. David Zayons.
Das Abstimmungsergebnis war eindeutig. Bis auf die AfD waren sich alle anderen Fraktionen im Bundestag einig. Stefan Brandner darf nicht mehr Vorsitzender des Rechtsausschusses sein.
Es hat sich heute für Herrn Brandner ausgehetzt,
kommentierte Nima Mofassat von der Linkspartei die Abwahl des AfD-Politikers. Auch Jan-Marco Lutschak von der CDU fand deutliche Worte.
Wir haben mit der Abrufung von Herrn Brandner dem Amt des Vorsitzenden seine Würde zurückgegeben.
Es ist eine historische Entscheidung. Noch nie zuvor in 70 Jahren Bundestag war der Vorsitzende eines Ausschusses abgewählt worden.
Das ist ein einmaliger Vorgang, aber dem sind vorausgegangen auch einmalige Entgleisungen,
sagte Marco Buschmann von der FDP. Stefan Brandner hatte unter anderem nach dem antisemitischen Terroranschlag von Halle einen Tweet geteilt. Darin hieß es, Politiker lungerten mit Kerzen in Moscheen und Synagogen rum. Dabei seien die Opfer doch Deutsche gewesen. Johannes Fechner von der SPD findet das nicht akzeptabel.
Er hat mit unsäglichen Tweets gegen Minderheiten gehetzt. Er hat die wichtigen Gespräche nach dem Anschlag in Halle, die wir Politiker mit Religionsgemeinschaften geführt haben, als Herumlungern verächtlich gemacht.
Brandner hatte seinen Retweet zunächst noch verteidigt, sich aber später dafür entschuldigt. Doch auch danach fiel er weiter auf, beispielsweise als er eine Verbindung herstellte zwischen dem Bundesverdienstkreuz für Musiker Udo Lindenberg und dessen Kritik an der AfD. Brandner selbst zeigte sich nicht einsichtig und sieht sich als Opfer der anderen Parteien.
Das ist einfach eine Altparteienkoalition, wie sie immer gegen die AfD stattfindet, egal was wir machen. Die wollten mich weghaben, die wollen der AfD vor Schienbein treten, das ist nicht gelungen.
Übergangsweise übernimmt jetzt Heribert Hirte von der CDU die Leitung des Rechtsausschusses. Der CDU-Politiker Jan-Marco Lutschak stellt aber klar, dass die AfD einen anderen Kandidaten für den Ausschussvorsitz nominieren kann.
Unser Abberufungsantrag richtet sich nicht gegen die AfD-Fraktion als solche. Wir stehen zu unseren Vereinbarungen, sondern es geht um das inakzeptable Verhalten von Herrn Brandner, was wir heute mit einer Konsequenz bewirkt haben.
Ob die Partei einen alternativen Personalvorschlag machen wird, ließ Fraktionschef Alexander Gauland offen. Auf die Frage nach möglichen anderen Kandidaten reagierte er aufgebracht.
Wir haben nur integre Persönlichkeiten. Stellen Sie nicht solche Fragen.
Volle Rückendeckung vom Parteichef. Der Streit um Brandner belastet die Arbeit im Rechtsausschuss. Zum Bedauern der Grünen Manuela Rottmann.
Es tut mir sehr leid, dass es so weit gekommen ist, aber die Verantwortung dafür liegt bei Stefan Brandner, bei sonst niemandem.
Tja, was ist da passiert heute im Bundestag? War die Abwahl Stefan Brandners vom Vorsitz des Rechtsausschusses ein klares Signal gegen Hetze und Hass, wie die CDU sagt? Oder ist sie, wie die AfD formuliert, Machtmissbrauch durch das Altparteienkartell? Und was ergibt sich daraus für die Zukunft im Parlament? Hier ist die Meinung von Birgit Schmeitzner.
Worte wirken. Sie bündeln unsere Gedanken und zielen darauf ab, etwas zu verändern, und irgendwann folgen Taten. Man kann mit Worten etwas bewegen, gerade als Politiker, und noch viel mehr, wenn man in der Politik ganz weit oben mitmischen kann, zum Beispiel als Vorsitzender eines Bundestagsausschusses. Solchen Politikern hört man zu, sie haben einen Namen, haben eine Macht. Aber sie haben eben auch eine Verantwortung, gerade wenn sie so eine herausgehobene Position innehaben, in der sie für alle Parteien sprechen. Und noch mal mehr, wenn es um den Rechtsausschuss geht, der über die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Werte des Grundgesetzes wachen soll. Da geht es um die Würde des Amtes und um Respekt, den man sich verdienen muss. Drei Ausschussvorsitzende hat die AfD. Zwei von ihnen üben ihr Amt aus, ohne dass sich jemand daran groß stören würde. Ganz anders der dritte im Bunde, Stefan Brandner. Er hat sich dafür entschieden, zu provozieren, antisemitische Vorurteile zu befeuern, abfällig über Minderheiten und den Bundespräsidenten zu reden. Respekt verdient man sich so nicht. Und das noch umso weniger, wenn noch nicht mal die Amtsführung passt. Alle anderen Fraktionen sind sich einig, dass sich der AfD-Politiker nicht im Griff hat, dass er sich nicht für Rechtspolitik interessiert, die Kontakte zum Anwaltsverein, zum Juristinnenbund und dem Richterbund nicht pflegt oder sogar diese Brücken zur Gesellschaft einreißt. Union, SPD, FDP, Linke und Grüne kamen zu Recht zu dem Schluss, Brandner ist in diesem Amt untragbar. Die Methode der AfD im Bundestag lautet Provokation. Das ist ihr gutes Recht, allerdings muss sie eben auch mit den Folgen leben. Meinungsfreiheit in einer Demokratie bedeutet eben gerade nicht, dass man vor Widerspruch geschützt ist. Worte und Taten haben immer auch Konsequenzen, positiv wie negativ. Zuspruch und Applaus von den einen, Kritik und Gegenrede von den anderen. Wer akzeptiert sein und anerkannt werden will, der sollte sich anständig verhalten und sein Amt professionell ausüben. Dieses weinerliche Mimimi aber, das die AfD wie eine Monstranz vor sich herträgt, dient nur einem. Die AfD strickt weiter an der Legende, dass sie ein Opfer ist. Das ist sie aber ganz bestimmt nicht. Sie muss nur damit leben, dass Worte und Taten Folgen haben.
Der Kommentar im Echo des Tages von Birgit Schmeitzner. Rettungskräfte und Polizeibeamte erleben es immer wieder bei Unglücken jeder Art, selbst bei schweren Verkehrsunfällen. Gaffer zücken da ihre Handys und halten drauf auf Verletzte, auf Tote, auf verzweifelte Menschen. Gaffer filmen von der Gegenfahrbahn aus oder halten extra an. Jetzt reagiert die Bundesregierung mit einem Gesetzentwurf. Katrin Schirner weiß, was genau vorgesehen ist.
Ein Hubschrauber setzt zur Landung an. Er will Schwerverletzte nach einem Autounfall bergen. Für die Rettungskräfte und die Polizei ist es dabei Alltag, dass zahlreiche Gaffer das Geschehen beobachten und viele auch filmen oder fotografieren. Seit 2017 ist das Gaffen unter Strafe gestellt, vor allem wenn die Rettungsarbeiten behindert werden, mit Geldbußen oder bis zu 2 Jahren Gefängnis. Das Verbot des Fotografierens galt aber bisher nur für lebende Personen, nicht für Tote. Diese Gesetzeslücke wird jetzt geschlossen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht will damit ein Signal senden.
Dass deutlich wird, das ist hier kein Kavaliersdelikt. Da geht es darum, dass man sich strafbar macht. Und mir wäre es recht, es käme zu gar keinem Verurteilen, weil endlich wieder in die Köpfe kommt, dass man das nicht macht.
Der Hinweis darauf, dass es vielleicht nicht viele Verurteilungen geben wird, kommt aus gutem Grund. Die Polizei kann sich am Unfallort nicht vorrangig um die Gaffer kümmern. Sie muss den Unfall dokumentieren, den Zugang freihalten und vor allem den Verkehr schnell wieder in Gang bringen, auch weil bei jedem Stau Unfälle am Stauende drohen. Alle Gaffer direkt vor Ort anzusprechen, gehe überhaupt nicht, sagt Stefan Pfeiffer von der Gewerkschaft der Polizei.
Da würden auch 30 Polizisten nicht langen. Wenn sie eine Unfallstelle in dem Umfang haben, wo sie vielleicht auch mit Gutachter arbeiten müssen, wo sie auch Abschleppdienste vielleicht auf den Bestatter warten müssen, da reden wir schnell mal von 2-3 Stunden. Und da reden wir nicht von einem Verstoß, wo jemand vorbeifährt und mit dem Handy filmt. Da sind wir ganz schnell im dreistelligen Bereich.
Doch allein die Strafandrohung für das Filmen von Verletzten und Toten sei absolut richtig, denn das schärfe das Bewusstsein dafür, dass hier etwas falsch läuft. Die Gaffer, die ihre Fotos im Internet hochladen, seien sich oft nicht bewusst, dass sie damit nicht nur die Persönlichkeitsrechte der Unfallopfer verletzen. Auch für die Angehörigen bedeute es zusätzliche Qualen.
Also wir hatten den Fall mal, dass letztendlich Bilder von der Unfallstelle bereits im Internet waren, bevor wir überhaupt die Möglichkeit hatten, an die Angehörigen ranzutreten. Und dann natürlich die Angehörigen wussten, da ist irgendwas Schlimmes jetzt passiert. Das macht die Situation natürlich noch schwieriger.
Die Strafverschärfung für Gaffer, die heute vom Kabinett beschlossen wurde, muss noch durch den Bundestag und könnte ab Frühjahr in Kraft treten. Das geplante Gesetz, in dem es im Juristendeutsch um die Verletzung des persönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen geht, berührt noch einen zweiten Bereich. So soll auch das sogenannte Upskirting unter Strafe gestellt werden. Damit ist das Fotografieren von Frauen unter dem Rock gemeint. Solche heimlichen Aufnahmen waren bisher nicht verboten. Die Bundesregierung reagiert damit auf ein Phänomen, das im Netz massenhaft verbreitet ist. Betroffene Frauen konnten sich bisher nur zivilrechtlich wehren und zum Beispiel die Löschung verlangen. In Zukunft kann die Polizei gegen die Täter vorgehen. Ähnlich wie bei der Verbreitung von Kinderpornografie können besondere Ermittler dabei auch im Netz nachverfolgen, wer solche Fotos oder Videos einstellt.
Und noch ein Thema aus Berlin. Ab 2025 soll es in Deutschland einen Rechtsanspruch geben für eine Ganztagsbetreuung von Kindern im Grundschulalter. Das haben Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Bisher fehlen dazu allerdings die Grundlagen. Das wird jetzt besser. Dazu hat das Bundeskabinett heute Geld bereitgestellt. Ein Vermögen nämlich in Höhe von 2 Milliarden Euro, mit dem der Bund die eigentlich zuständigen Länder unterstützen will. Nadine Bader.
Chancengerechtigkeit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das sind für SPD-Bundesfamilienministerin Giffey die wichtigsten Gründe, um den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder auf den Weg zu bringen.
Und wir wollen auch, dass eben gerade die Frauen, die das in den meisten Fällen betrifft, die Möglichkeit haben, nicht ihr Erwerbsleben über Jahre zu unterbrechen, auch gerade dann nicht, wenn sie im Kindergarten, in der Kita eine gute Betreuung hatten, aber dann in der Grundschule feststellen, das Kind steht um 12 Uhr mittags ohne Mittagessen wieder vor der Haustür und damit eigentlich ihrem Beruf nicht mehr gut nachgehen können.
Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern ab 2025 soll das ändern. Giffey sagte, bei Frauen könne das zu einer höheren Erwerbsquote, besseren Einkommen und höheren Renten beitragen. Der Bund will Länder und Kommunen deshalb mit 2 Milliarden Euro unterstützen. Mit dem Geld sollen die Länder Gebäude bauen. Das Ziel, ab 2025 soll es genügend Räume geben, um alle Grundschulkinder ganztägig zu betreuen, sofern die Eltern das wollen. Noch unklar ist, wie das Geld auf die Länder verteilt werden soll. Giffey sagte, ab 2020 seien die Gelder schon in den Haushalten des Bundesbildungs- und des Bundesfamilienministeriums eingeplant. CDU-Bundesbildungsministerin Karliczek geht es vor allem darum, die Grundschulkinder durch die Ganztagsangebote noch besser zu fördern und die, Zitat, Talente und Leidenschaften der Kinder in den Mittelpunkt zu stellen. Auch um im internationalen Vergleich künftig besser abzuschneiden, so die Ministerin.
Wir kassieren gerade in allen Studien immer, dass wir in Deutschland im Mittelfeld sind. Und wenn wir Innovationsland sind, dann sind wir unter Bildungsgesichtspunkten nicht gut aufgestellt, wenn wir uns im Mittelfeld befinden. Wir müssen wieder erstklassig in der Bildung werden. Und das ist natürlich dann auch ein Thema für die Grundschulen.
Die Gewerkschaften befürchten aber, dass der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung aufgrund fehlenden Personals scheitern könnte. Denn für das Personal, also Lehrer und Erzieher, sind die Länder zuständig. Elke Hanak vom DGB sagte, Ganztagsbetreuung an Grundschulen könne helfen, für gleiche Chancen im Bildungssystem zu sorgen. Aber nur, wenn die Kinder von gut ausgebildeten Fachkräften betreut würden. Laut Bundesbildungsministerin Karliczek ist der Bund in Gesprächen mit den Ländern, damit die sich um ausreichend Fachpersonal und eine gute Qualität der Ganztagsbetreuung kümmern.
Konventionelle Autofabriken rutschen momentan in die Krise. Energiewende und Elektromobilität zwingen die bisherigen Hersteller zum Umdenken. Diese Ankündigung vielleicht auch. Der US-amerikanische Autohersteller Tesla will im Umland von Berlin eine Fabrik bauen mit bis zu 10.000 Arbeitsplätzen. Das hat Firmenchef Elon Musk jetzt angekündigt. Das geplante Werk soll entstehen in der Nähe des künftigen Hauptstadtflughafens BER, falls der irgendwann mal fertig werden sollte. Der Plan von Tesla jedenfalls hat viele überrascht und manche erfreut. Frank Eichmann.
In der Bundesregierung hielten sie ihre Begeisterung heute gar nicht groß zurück. Elektroautos von Tesla bald in Brandenburg gebaut und die Akkus gleich dazu. Da fand Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, gleich 3 Gründe, sich zu freuen.
Weil zukunftssichere Arbeitsplätze in Deutschland entstehen. Zum Zweiten, weil der Automobilstandort Deutschland international weiter aufgewertet wird. Und zum Dritten, weil wir damit auch einen Meilenstein erleben im Hinblick auf Elektromobilität und Batteriezellproduktion.
Deutschland habe sich durchgesetzt gegen europäische Konkurrenz, sagt Altmaier. Kein Zufall, ergänzt Regierungssprecher Steffen Seibert.
Unser Ziel, möglichst schnell viele E-Fahrzeuge auf die Straßen in Deutschland zu bringen, dafür die Ladeinfrastruktur in den nächsten Jahren mit 50.000 neuen Ladepunkten noch weiter auszubauen. Das hat auch für ausländische Investoren einen offensichtlich hohen hohen Stellenwert.
Signalwirkung war das Wort der Stunde für Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD, die die ökologische Wende in der Automobilwirtschaft voranschreiten sieht. Gut und schön, aber nicht ausreichend. Für die Grünen, Anton Hofreiter, schlug vor, ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos auf den Markt bringen zu dürfen. Für die Linke im Bundestag steckt hinter der Tesla-Entscheidung noch ein wichtiger Lerngewinn, sagt deren Industrieexperte Alexander Ulrich.
Die deutschen Autokonzerne, die jahrelang den globalen Trend zur Elektromobilität verschlafen haben, bekommen nun von Tesla den Spiegel vorgehalten, dass eine Batteriezellenproduktion in Deutschland lohnenswert ist.
Und das, so jedenfalls Bundeswirtschaftsminister Altmaier, ohne dass Tesla-Chef Elon Musk mit besonderen Zusagen geködert werden musste.
Es ist bisher nicht über Subventionen gesprochen worden. Klar ist, dass Tesla, wenn es in Deutschland investiert, wenn es hier Arbeitsplätze schafft, genauso behandelt werden wird wie alle anderen.
Stichwort Arbeitsplätze, 6.000 bis 7.000 könnten in Brandenburg entstehen. Wichtig, dass die Arbeitsbedingungen dort von Anfang an stimmen, sagt Linken-Politiker Ulrich.
Wir kennen ja auch andere amerikanische Unternehmen wie Amazon, die mit schwierigen Arbeitsverhältnissen in Deutschland Fabriken aufgebaut haben. Wir wollen, dass in Deutschland gute Arbeit einhergeht mit technologischem Wandel. Das heißt, ab dem ersten Tag gilt ein Tarifvertrag.
Dieser erste Tag, wie auch der Bau des ersten europäischen Tesla-Werkes überhaupt in Brandenburg, verbindlich vereinbart ist das noch nicht. Bislang gibt es nur eine Aussage von Tesla-Chef Elon Musk. Das räumt auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier ein.
Das ist eine unternehmerische Entscheidung, die von Tesla bekannt gegeben wird. Sie können aber davon ausgehen, dass wir ein Interesse daran haben, dass die Realisierung dieser großen Investition so schnell wie möglich und so umfassend wie möglich geschehen kann.
Tesla kommt nach Berlin und Brandenburg. Ein Paukenschlag, der ganz oben eingefädelt wurde. Regierungssprecher Seibert winkt ab.
Eine Begegnung der Bundeskanzlerin mit Herrn Musk hat es bisher nicht gegeben.
Na, vielleicht gibt es ihn in der Zukunft mal. Ein Bericht von Frank Eichmann für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Knapp 18% der Energie in Deutschland kommt aus der Windkraft. Dieser Anteil steigt seit Jahren an im Rahmen der Energiewende. Doch im Moment stocken alle Ausbaupläne für Windräder. Und das hat zu tun mit sogenannten Abstandsregelungen, die mehrere Landesregierungen beschlossen haben und so ähnlich vom Bund kommen sollen. Gemeint ist ein verpflichtender großer Mindestabstand zu Wohnsiedlungen. Opposition und Wirtschaftsverbände schlagen dagegen jetzt Alarm. Alex Krämer.
Industrieverbände beschweren sich gerne mal, Umweltverbände auch, aber dass diese Beschwerden in dieselbe Richtung gehen, kommt selten vor. Beim Thema Windkraft ist es jetzt so, nachdem sich bereits BUND, WWF und Co. entsetzt gezeigt haben, zieht jetzt die Wirtschaft nach. 6 Verbände, darunter der Bund der Deutschen Industrie und der Deutsche Gewerkschaftsbund, sagen, mit dem, was ihr da vorhabt, killt ihr die Windkraft an Land, statt sie auszubauen. Kerstin Andrea ist Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, in dem unter anderem die großen Stromkonzerne organisiert sind. Sie sagt, wenn diese Regeln Gesetz werden, dann können wir alle Ausbauziele für erneuerbaren Strom vergessen.
Also es kann dazu führen, dass bis zu 50% der heute möglichen Flächen für Windenergie nicht mehr zur Verfügung stehen. Und es hat halt dramatische Folgen in zweierlei Hinsicht. Zum einen für den Absatzmarkt, also für die heimische Branche, die Produkte produziert, aber zum anderen eben auch für den Zubau der erneuerbaren Energien, der dann zum Erliegen kommt.
Und der beim Wind ohnehin bereits stottert. Was die Verbände so aufregt, ist die 1000-Meter-Regelung. 1000 Meter Abstand zur Wohnbebauung sollen Windräder haben. Der Gesetzentwurf aus dem Wirtschaftsministerium sieht jetzt vor, dass diese Regel schon greifen soll, sobald irgendwo 5 Wohnhäuser zusammenstehen. Für neue Windräder bliebe dann kaum noch Platz übrig. Und bestehende Räder, die dichter als 1000 Meter an Wohnhäusern stehen, dürften nicht mehr modernisiert werden. Die Branche befürchtet deshalb, dass nicht nur der Ausbau ausgebremst wird, sondern dass es auf längere Sicht sogar weniger Windräder in Deutschland geben wird. Bei der Regierungsbefragung im Bundestag verteidigt Wirtschaftsminister Peter Altmaier seinen umstrittenen Entwurf. Er wolle halt verschiedene Interessen unter einen Hut bringen.
Wir wollen einerseits die Menschen in den bewohnten Ortslagen schützen vor Emissionen und Auswirkungen, auf die sie einen Anspruch haben, und zum anderen erreichen, dass in anderen Bereichen die Windenergie ausgebaut wird.
Das Wirtschaftsministerium verweist im Übrigen darauf, dass Länder und Kommunen ja geringere Abstände festlegen könnten, wenn sie denn wollten. Das wird nicht funktionieren, meint Kerstin Andrea vom Verband BDEW.
Also wir haben ja das Problem, dass wir bei Windenergie auch mit sehr vielen Menschen zu tun haben, die eigentlich sagen, Windenergie ist richtig, Erneuerbare ist richtig, aber eben nicht hier, sondern woanders, also das klassische St. Florians-Prinzip. Wenn wir die Verantwortung jetzt an die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen dieses Landes geben und sagen, ihr kämpft vor Ort mal bitte durch, dass bei euch die Regelungen anders sind, dann handeln wir hier wirklich mit Zitronen.
Deshalb müsse das Gesetz nachgebessert werden, mit einer klaren Regel, die für alle gelte und den Ausbau der Erneuerbaren möglich mache. Ganz ähnlich äußert sich Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. Und auch innerhalb der Bundesregierung gibt es noch Uneinigkeit. Stefan Haufe ist der Sprecher des Umweltministeriums.
Für uns als Bundesumweltministerium ist es so, dass es bei diesen Regelungen, die Sie auch angesprochen haben, noch eine Reihe offene Punkte gibt. Es gibt reichlich Gesprächsbedarf und den haben wir jetzt hier in der Bundesregierung und dem gehen wir nach.
Gut möglich, dass die Abstandsregeln anders als geplant kommenden Montag noch nicht im Kabinett beschlossen werden. Denn klar ist, die Klimapläne der Bundesregierung können nur funktionieren, wenn genug Strom aus Erneuerbaren da ist. Und die Windkraft ist aktuell die wichtigste Quelle dafür.
Jetzt ins Ausland. Gewalt im und am Gazastreifen war nie fort. Jetzt eskaliert sie wieder. Einen Tag nach der gezielten Tötung eines Anführers einer palästinensischen Miliz durch die israelische Armee haben militante Palästinenser mehrere hundert Raketen auf Israel abgefeuert und Israel feuert seitdem zurück. Die Zahl der Toten seit Dienstag erhöht sich damit auf 22. Benjamin Hammer meldet sich aus Tel Aviv.
Israelische Soldaten rangieren Panzer. Die stehen an der Grenze zum Gazastreifen. Das sieht nach Krieg aus, aber so weit ist es noch nicht. Denn in der Nacht blieb es ruhig. In Tel Aviv haben die Schulen wieder geöffnet. Und noch zentraler, bisher hat sich die Hamas, die deutlich mächtiger ist als der islamische Dschihad, nicht an den Angriffen auf Israel beteiligt. Gestern hatte die israelische Armee einen Anführer des islamischen Dschihad getötet. Die militante Organisation reagierte darauf mit Raketen. Nach Angaben Israels sind es über 300. Seit gestern hat Israel einen neuen Verteidigungsminister, Naftali Bennett. Ein Mann, der von vielen Hardliner genannt wird. An diesem Morgen schicken wir all unseren Feinden an allen Standorten eine Botschaft. Wer uns am Tage versucht zu töten, kann nie sicher sein, dass er die Nacht überleben wird. Ihr wart und bleibt auf der Zielscheibe. Die Befehlshaber der Armee mit dem Generalstabschef an ihrer Spitze unternehmen alles, damit wir alle weiter in Ruhe schlafen können. Die israelische Armee verstärkte ihre Truppen an der Grenze zum Gazastreifen. Sie befürchtet, dass militante Palästinenser den Grenzzaun überwinden und israelische Dörfer angreifen. Wie es nun weitergeht, darüber können alle nur spekulieren. Kobi Michael vom Institut für nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv rechnet jedenfalls nicht mit einem Krieg. Weder die Dschihadisten noch Israel haben ein Interesse daran, das Gefecht über die bereits bestehende Situation hinaus zu eskalieren, sagte er dem Fernsehsender Khan. Daher gehen alle sehr vorsichtig vor. Der Dschihad hätte viel mehr machen können, als er es in den letzten 24 Stunden getan hat. Es macht daher den Anschein, dass auch der Dschihad es momentan bevorzugt, diese Episode abzuschließen. Doch im Nahen Osten ist es gar nicht so einfach, Episoden der Gewalt zu beenden. Israels Premier Netanyahu versucht gleichzeitig, Besonnenheit und Stärke auszustrahlen. Gestern sagte ich, dass wir nicht an einer Eskalation interessiert sind, dass wir aber jeden Angriff gegen uns mit einem Angriff beantworten werden. Ich denke, es wäre besser, dass der Dschihad das jetzt versteht, bevor es für ihn zu spät sein wird. Die Vereinten Nationen und Ägypten bemühen sich um eine Waffenruhe, bisher ohne Erfolg.
Was in Deutschland komplett undenkbar wäre, wird Wirklichkeit in den Niederlanden. Dort gilt auf allen Autobahnen des Landes bald Tempo 100 maximal, zumindest tagsüber. Und wie ich die niederländische Polizei kenne, wird das dann auch kontrolliert. Das jetzt beschlossene Tempolimit ist Teil eines Klimapakets, mit dem die niederländische Regierung CO2 einsparen will. Einzelheiten von Ludger Kazmierczak.
Die Firma HR im niederländischen Rijswijk stellt Verkehrsschilder her. In den kommenden Wochen dürfte das Unternehmen einiges zu tun haben, denn Hollands Straßen müssen auf Tempo 100 umgerüstet werden. Geschäftsführer Jacques Audin zeigt auf ein rechteckiges weißes Schild, das vom kommenden Jahr an in mehr als tausendfache Ausfertigung benötigt wird. Im Moment steht noch nichts darauf, aber dafür gibt es dann einen Text von 19 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Das hängen wir unter die 130-Schilder. Aber darüber kommt dann noch dieses Tempo 100-Schild, damit deutlich wird, dass im ganzen Land nur noch 100 erlaubt sind. Die niederländische Regierung greift zu dieser drastischen Maßnahme, weil sie vom Verwaltungsgericht dazu gedrängt wurde, den Stickstoffausstoß im Land zu reduzieren. Das Gericht hatte im Mai dieses Jahres mit Rücksicht auf die Luftreinheit fast 18.000 Bauvorhaben gestoppt. Deshalb, so Premier Mark Rutte, sei das neue Tempolimit ein notwendiges Übel. Das ist eine beschissene Maßnahme. Niemand findet das gut, aber es geht hier um Wichtigeres. Wir müssen das tun, um Stillstand zu vermeiden und um zu verhindern, dass Arbeitsplätze unnötig verloren gehen. Viele Wohnungsbauprojekte, die zwischenzeitlich gefährdet schienen, können nun doch umgesetzt werden. Der niederländische Automobilverband ANWB zeigt daher Verständnis für die Entscheidung der Regierung, auch wenn sie diesen Schritt zurück nicht unbedingt begrüßt. Denn erst vor 7 Jahren war das Tempolimit von 120 auf 130 erhöht worden. Das sei ein Fehler gewesen, findet Rob Stomphorst vom Verein Sicherer Verkehr in den Niederlanden. Je niedriger die Geschwindigkeit, desto weniger Opfer im Verkehr. Die Menschen sind überhaupt nicht gemacht für Schnelligkeit und können da auch nicht mit umgehen. Die vielen Reaktionen der Autofahrer im Netz sind überraschend positiv. In einer Online-Umfrage des Radiosenders NOS gaben 73% der Hörer an, für sie sei 100 Stundenkilometer auf der Autobahn völlig ausreichend. Auch in der niederrheinischen Grenzstadt Kleve gibt es viel Zustimmung für Tempo 100 im Nachbarland, aber auch kritische Stimmen.
Da wird man noch mehr eingeschränkt als Autofahrer.
Das müssten wir hier auch tun. 100 Kilometer ist auch schon was. Nicht so viele Verkehrsunfälle.
Ich finde ihn ein bisschen doof. Wer ein schnelles Auto hat, dem würde das bestimmt stören.
Ich finde das gut, damit man vernünftig sich auf der Straße bewegen kann.
Wann genau die neue Höchstgeschwindigkeit eingeführt wird, will das Kabinett im Dezember bekannt geben. Vermutlich gilt Tempo 100 aber schon ab Anfang des kommenden Jahres.
Ludger Katzmann für das Echo des Tages. Aqua Alta wird aus Venedig gemeldet. Hochwasser. Das an sich ist nicht berichtenswert um diese Jahreszeit. In Venedig stehen Keller und Erdgeschosse vieler Gebäude regelmäßig unter Wasser. Doch so hoch wie jetzt ist das Wasser sehr selten gestiegen in den vergangenen Jahren. Naja, mehr in den vergangenen Jahrhunderten. Nicht nur die Bilder vom Markusplatz zeigen eine Seenlandschaft. Elisabeth Pongratz mit einer aktuellen Wasserstandsmeldung.
Seit Stunden ist der Bürgermeister von Venedig auf den Beinen. Nun sitzt er bei der Pressekonferenz, sorgt sich um seine Stadt.
20 Zentimeter Wasser machen für Venedig alles aus. Denn mit ihnen werden die Barrieren der Häuser, der Geschäfte, der Restaurants, der Hotels, der Museen aller Orte, auch der Wohnungen im Erdgeschoss, überflutet. In diesem Fall ist die Schwelle in Pellestrina überschritten, wo die Leute noch heute in den Häusern sind. Es ist so, als befänden sie sich in einem Schwimmbad, weil das Wasser nicht abfließt.
20 Zentimeter mehr als im vergangenen Jahr. Die Lagunenstadt hat über Nacht eine wahre Katastrophe heimgesucht. Angetrieben vom starken Wind drückte das Wasser in die Altstadt, stieg so hoch an wie zuletzt vor 53 Jahren. Schiffe und Boote wurden aus ihren Verankerungen gerissen, trieben auf den Kanälen. Auch zahlreiche Fährboote, die sogenannten Vaporetti, sind schwer beschädigt. Stühle und Tische wurden von Cafés ins Wasser gespült. Die Menschen kämpfen sich durch die Fluten. Manche Touristen tragen ihr Gepäck über dem Kopf, waten durch die überfluteten Gassen. Auf der Insel Pellestrina stirbt ein Mann durch einen Stromschlag. Er soll versucht haben, seine Pumpanlage wieder in Gang zu setzen. Auch ein weiterer Mann wurde tot in seinem Haus aufgefunden. Die Ursachen sind noch unklar. Bürgermeister Luigi Bragnaro.
Heute gab es Leute, die weinten, weil sie alles verloren haben. Wir reden nicht von armen Leuten, darum geht es nicht. Es geht darum, dass es keine Sicherheiten gibt. Du weißt nicht, wie du hier leben sollst. Und wenn wir nicht wollen, dass die Stadt sich leert, müssen wir Sicherheiten geben. Wir können sicher sein, dass wenn wir nichts unternehmen, es morgen wieder losgeht.
Im Laufe des Tages zieht sich das Wasser zurück, erreicht zwischenzeitlich aber immer noch 1,50 Meter. Teilweise waren die Pumpen ausgefallen, das Wasser blieb stehen. Nun werden die Schäden immer sichtbarer. Die gesamte Altstadt ist betroffen, vor allem der Markusplatz, der niedriger liegt, und die altehrwürdige Kathedrale, der Markusdom. Die gesamte Krypta wurde überflutet, Mosaike und andere Kunstwerke sind in Gefahr. Das Salz des Meerwassers könnte nach dem Abtrocknen übrig bleiben, feinste Risse reißen und damit die gesamte Bausubstanz ruinieren. Die Verantwortlichen sprechen insgesamt von Hunderten von Millionen Euro an Schäden. Vor allem den Klimawandel machen hier viele für die Katastrophe verantwortlich, so wie Angelo Borelli, Chef des Zivilschutzes.
Es sind die Auswirkungen des Klimawandels. Wir müssen also arbeiten. Was uns den Zivilschutz angeht, so habe ich das Mandat vom Präsidenten bekommen, damit das komplette System der Stadt Venedig und der Region Venetien zur Verfügung steht.
Della città di Venezia e della regione Veneto.
Die Lage in der Lagunenstadt wird noch weiter angespannt sein. Kindertagesstätten und Grundschulen sind geschlossen. Aber für die Nacht werden nun allerdings niedrigere Pegelstände erwartet.
Soweit das Echo des Tages. Ich wünsche noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info.